Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo, liebe Menschen da draußen. Es ist wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal. Wir sind's, die beiden Jungs von Reisen, Reisen, der Podcast. Das ist zum einen der Kollege an meiner Seite, Mr. Michael Dietz. Hallo, Michael.
Grüß euch. Hallo, ich bin der Mann an Jochens Seite, the man behind Jochen Schliemann.
Behind nicht, on my side, würde ich sagen. Also wirklich ja, so, du bist ja. Also mindestens gleichwertig, würde ich jetzt dann doch mal, so weit gehe ich raus.
Danke, ja. Jetzt geht er aus dem Sattel direkt so freundlich. Freut mich.
Ja, heute menschelst, ne? Also es scheint auch viel die Sonne in dieser Folge. Und ich bin, auch wenn Michael es vergessen hat, Jochen Schliemann, hallo. Schön, dass ihr dabei seid.
Ach so, du bist das.
Ja, genau.
Und ich war so von der Freundlichkeit, war ich so überschüttet und überwältigt, dass ich jegliche Form von Höflichkeit, guter Erziehung und Anstand vergessen habe. Es tut mir sehr, sehr leid, auch im Namen meiner Eltern.
Das glaube ich hier nicht. Das macht aber auch alles nichts, denn jetzt sind wir an einem der schönsten Orte der Welt. Leute, ich fange jetzt mal an ohne große Umwege. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt an einem warmen Sonnentag unter einem Zitronenbaum im warmen Licht oder mal auch im kühlen Schatten, weil diese Blätter und die Zitronen des Zitronenbaums über euch mal Licht, mal Schatten auf euch werfen. Ihr schaut aufs wundervolle, große Mittelmeer. Und jetzt dürft ihr wählen. Wollt ihr eine Walnusspasta essen? Wollt ihr ein Zitronensorbet? Trinkt ihr einen Wein? Es duftet überall sanft nach Zitronen, nach Meer. Und hinter euch habt ihr so einen richtig schönen, spannenden Tag. Sei es im Inland beim Wandern, erklären wir gleich noch, wie es geht. Feudalen Tag auf dem Boot, man kann dort wirklich Boot fahren an der Amalfiküste. Oder einen lebhaften Tag an einem der wunderschönen Strandorte dort. Egal, ihr stoßt auf jeden Fall an auf einen schönsten Reiseort der Welt. Das würde ich jetzt euch nur behaupten, oder Michi?
Wow. Also ich will noch gerade anmerken, Jochen Schliemann schreibt seine Texte selbst. Ne? Wir haben nicht irgendwie 200 Menschen, die das für uns vorbereiten. Ich war gerade unter diesem Zitronenbaum und habe es gerade gerochen. Ja. Ich habe gerade diese Amalfi-Zitronen gerochen und hätte gern diesen Geruch direkt für immer in meiner Nase, weil erstmal Italien, Süditalien und dieses Fleckchen da, diese Steilküsten und diese Berge wirklich so imposant, so schön sind, dass es fast wehtut. Ja. Und ich nur ein großes Ding habe, es tut mir leid, dass so viele Leute davon wissen.
Ja, genau. Darum geht es heute auch. Wir haben nämlich für euch diese Bürde getragen. Wir sind für euch dorthin gefahren, im Einsatz unseres Lebens sozusagen. Ja, wir nehmen euch da jetzt mit hin, um euch dieses Gefühl nach Hause zu bringen, was ich gerade versucht habe einzufangen. Ich habe die Zeilen tatsächlich geschrieben, als wir von da zurückkamen, weil ich so bewegt war, weil es so schön dort ist. Das wird sich alles gleich noch mehr verdichten. Es wird noch mehr Infos geben. Aber wir werden euch erzählen, warum die Amalfiküste so besonders ist, was ihr aber auch beachten solltet, um dort die bestmögliche Zeit zu haben. Und zudem gibt es noch Infos zu einem der wichtigsten historischen Orte der Welt, der dort rein zufällig auch sozusagen um die Ecke liegt, nämlich Pompeji. Da muss man auch mal hin, oder?
Alter, was, die zwei Namen in einem Podcast, Amalfiküste und Pompeji. Ja. Ne? Also Schönheit, Geschichte, gutes Leben. Ja. Und wir mittendrin, Jo.
Es ist vor allem, wenn jemand sich hätte ausdenken müssen, wie man so einen perfekten Ort auf der Welt gestaltet, dann wäre es wahrscheinlich die absolute Schönheit, das Meer, das Beste vom Land auch und dann auch irgendwie ein bisschen Historie in Klammern, ein bisschen. Und wir nennen in diesem Podcast übrigens noch, das kann ich noch spoilern, gegen Ende noch einen Ort, der vielleicht der allerbeste für die Zeit auf dieser Ecke dieser Welt ist, um alles irgendwie zu sehen und trotzdem noch zwischendurch zu entspannen und so. Aber erstmal kommt bitte mit auf diesen kleinen Roadtrip, den wir machen, bei dem ganz normal für einen Roadtrip ganz am Anfang die Wahl des Verkehrsmittels stand.
Ja, das ist natürlich direkt eine besondere Geschichte. Ja, als wir zwei gesagt haben, okay, wir machen Roadtrip von Neapel aus. Es gibt ja auch eine fantastische Neapel-Folge, die wir euch ans Herz legen wollen. Wir sind ja in Süditalien und wir haben gesagt, wir wollen natürlich ein paar Tage noch Roadtrip machen. Im Frühling, es ist schon schönes Wetter und da dachte ich, Mensch, Amalfiküste. Da könnte man doch mal einen Tag ganz besonders durchfahren. Und hier ist vom 25. April 2022 eine WhatsApp.
Du liest jetzt nicht mal eine Nachricht vor.
Doch, die ich Jochen Schliemann geschrieben habe. Um 16.48 Uhr schreibe ich, nein, nicht 16.48 Uhr, um 21.51 Uhr. Ja. So, die 16.48, die war zuvor, da sind irgendwelche Emojis von dir, wo ich nicht weiß, was du meinst. 21.51 schreibe ich an Jochen Schliemann, kannst du Roller fahren? Jochen Schliemann antwortet sofort in derselben Minute, besser nicht in Italien, Smiley. Ich antworte in derselben Minute, Vespa zu Amalfi, sagen wir coolen Kinder, wir sagen nicht Amalfi-Küsse, sagen einfach Amalfi.
Klar, ja.
Und Jochen Schliemann antwortet um 21.52 Uhr, als hätte er es vorbereitet, hat nicht drüber nachgedacht. Wirklich mit mir besser nicht. Hashtag Krankenhaus. Ich kenne mich. Tut mir leid.
Ja. Und es ist genauso, Michael, du weißt es. Gruß an meine Krankenversicherung. Die haben ja wirklich in der Pandemiezeit haben die ja gefeilt, weil zumindest ich nicht permanent aus den anderen Kontinenten bei ihnen eingeliefert wurde oder irgendwelche Nachrichten kamen. Es ist halt einfach so. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich im Straßenverkehr weltweit schon seit weit über zwei Jahrzehnten bewege und noch nie einen Unfall hatte. Aber ich kenne mich. Und das steht da ja auch drin. Wenn es einem passiert, dann nicht dir. Ja, um es mal unzweideutig zu sagen.
Und ich habe noch drunter geschrieben, wir besorgen dir so eine 70-jährige Italienerin, die dich fährt.
Ja, danke.
Du hast noch der Oma-Boy da drunter geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Hast du vergessen, ne? Das war 21.56 Uhr. Und innerhalb dieser 5 Minuten war geklärt, wir fahren nicht Roller, weil ich in dem, als Jochen das geschrieben hat, mit mir besser nicht, Hashtag Krankenhaus, da wusste ich, ja, stimmt. Ich brauche ihn gar nicht überreden oder ich muss nicht so, komm, Alter, komm. Weil die Chance einfach sehr groß gewesen wäre, dass wir halt nur 6 Minuten auf der Straße gewesen wären und ich dann auf einen Heli gewartet hätte und die ganze Zeit Blumen in Krankenhäuser in Süditalien bringe. Deshalb war die Wahl der Mittel bei uns, weil wir nicht so viel Zeit hatten, ein Auto.
Genau, ich mache das auch in deinem Interesse. Das ist übrigens ein ganzes Thema. Lasst euch nicht immer an Sachen reinreden. Ja. Auch wenn jetzt irgendwelche Gockel zu euch sagen, hey, du musst jetzt von der Klippe springen. Wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es.
Hab ich ja nicht gemacht. Genau.
Zwischen
ich habe es ja nur probiert.
Und darum lieben wir
uns. Ich hatte eine schöne romantische Vorstellung, dass ich dich immer so vor Augen habe, wie du so Schlangenlinien vor mir mit 15 irgendwie die Berge da hoch und runter fährst. Und das wurde nicht erfüllt.
Speedo-Badehose, sonst nichts. Und Helm.
Genau.
Ja. Ja, schön ist es nicht.
Und so eine selbstgedrehte Kippe immer die ganze Zeit, weißt du, obwohl du gar nicht rauchst, aber halt einfach die ganze Zeit rauchend auf so einem Roller. Aber das sind meine Bilder, das sind meine kranken Bilder, die ich im Kopf habe. Und dann hieß es Auto und dann war auch schnell klar, wer dieses Auto fährt.
Ja, du.
Ich war der Fahrer.
Ja,
ne? Aber ich konnte nicht die ganze Zeit links und rechts süßes Leben und mir alles anschauen. Nein, ich muss mich auf die Straße konzentrieren.
Ja, ihr müsst dazu wissen, dass Michael gerne in anderen Ländern fährt. Er sagt es manchmal auch so, je härter der Verkehr, desto besser. Ja. Das ist ja wirklich so. Ne? Du fährst ja gerne und bei mir wäre es okay gewesen im Autobus, da du Freude hast, möchte ich sie dir nicht nehmen. Und
das ist ja gönnhaft.
So sind wir dann irgendwann losgefahren aus Neapel, der großen Stadt, Richtung Norden tatsächlich. Erst auf einer Autobahn, weiß ich noch, dann wurde die so zu so einer Landstraße und es passiert das, was immer passiert, wenn du ein Gebirge sozusagen dich annäherst. Wir schrauben uns so langsam immer höher. Das Gebirge heißt übrigens Monti Latari. Das ist so eine Berggruppe, die sozusagen zwischen Neapel und der Amalfiküste liegt. Also die Amalfiküste liegt sozusagen auf der anderen Seite der Bergkette. Und wir schrauben uns da so hoch. Berge sind so bis zu 1100 Meter oder so gehen diese Berge hoch. Und die Straßen werden immer kurviger, es wird immer so ein bisschen enger. Ihr kennt das ja, so richtige Biegungen, ne? Manchmal so 90-Grad-Kurven oder sowas. Und je höher man kommt und man sich so schraubt, desto besser für das Panorama. Und ich weiß noch ganz genau, auf diesem Hinweg, nach jeder Kurve schauten wir nach links oder rechts, je nachdem, in welche Richtung wir gerade fuhren aus dem Auto und waren schon ein bisschen ergriffen,
würde ich sagen. Man hat ja immer das Gefühl, man hat jetzt in diesem Moment den schönsten Ausblick ever entdeckt.
Ja.
Und man denkt, man ist der erste Mensch, der das sieht, weil du denkst, wow. Und dann fährst du halt irgendwie nächste Kurve und es gibt das nächste Wow. Also es sind alles wirklich Momentaufnahmen und man hat ja schon vorher irgendwie viele Bilder gesehen. Also Amalfiküste ist ja sehr, sehr viel fotografiert, um es charmant auszudrücken. Also da gibt es Terabyte voll Fotos, ne? Wenn man da mal ein Hashtag eingibt. Also man hat es gedacht, man hat das ja schon mal auf Bildern gesehen. Und dann live vor Ort, dann fährst du so die Serpentine hoch und runter und guckst du das erste Mal über diese Kuppe und boah.
Ja, also vor allem, ich war schon ergriffen bei diesem Blick zurück ins Tal auf Neapel rauf. Also als wir uns die Berge da hochgeschraubt haben. Also ich meine, du siehst da, wir schauten über dieses riesige Tal. Das ist nämlich ganz interessant, wie das auf der Seite der Berge aussieht. Du schaust über dieses große Tal, in dem Neapel liegt. Links ist so die Bucht. und irgendwo in der Mitte ist riesengroß dieser Vesuv, dieser monströse Vulkan, der eigentlich alles bestimmt da, wenn man ganz ehrlich, die Leute vergessen das manchmal, dass der ja zum Beispiel auch Pompeji damals verschüttet hat. Aber halt
genau, der macht das schon seit 2000 Jahren, dass der alles bestimmt. Wahrscheinlich schon seit Millionen von Jahren, aber da haben wir nichts im Netz gefunden, keine realen Live-Bilder. Nee, das
ist kein Insta-Live gemacht, als er ausgebrochen ist. Aber, aber du hast halt wirklich diese relativ grün bewachsenen Berge, dann die Ausläufer ins Tal, zum Blauen Meer, Golf von Neapel selbst, der Vulkan und so weiter. Und wirklich schon, genauso wie du sagtest, ich weiß noch ganz genau, wir sind dann eingestiegen, nachdem wir diesen Fotostop gemacht haben, den zweiten oder dritten, weil wir dachten, das sei das beste Foto. Und dann sind wir ein paar Meter weitergefahren und irgend so einer Kurve, das weiß ich noch, rechts an der Straße war so ein kleiner Obst- und Gemüsestand. So. Und da gab es das, liebe Leute da draußen, wofür diese Region vielleicht am bekanntesten ist. Ja? Zitronen. Mhm. So. Und was für Zitronen. Du bist ja gefahren wie ein Geisteskranz. Nein, du bist gut gefahren.
Danke.
Und was waren das für Zitronen? Ich habe es genau gesehen. Groß, gelb, natürlich gewachsen, Traumzitronen. Ich dachte, Alter, wir sind hier auf der Ecke, Zitronen. Und wir haben beide gesagt, weißt du was? Wir haben jetzt so oft für Fotos angehalten. Wir fahren jetzt trotzdem nochmal weiter, weil Zitronen gibt es an jeder Ecke. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ihr wisst, was Ewigkeiten nicht kam. Und vorher immer der Fall war. Ein Stand mit Zitronen.
Ja, vor allem mit solchen Zitronen. Wir sind da ja quasi ganz langsam, weil ich sehr vorsichtig gefahren bin, weil das war so eine kleine Ortschaft und es ist ja wirklich eng und du hubst dann an manchen Ecken, wenn du um die Kurve fährst, dass der andere dich hört, weil wenn da der LKW kommt, dann ist man schnell zappenduster. Und wir sind da ganz langsam dran vorbeigefahren und konntest so in diese Auslage reingucken, so wirklich so ein altes Gemüselädchen und Obstlädchen aus dem Bilderbuch. Und diese Amalfi-Zitronen sind ja nicht so diese komisch gezüchteten, perfekten Zitronen hier aus dem Supermarkt, sondern die sind so wulpsig aus, ne? Die haben so ganz viele Ausbuchtungen und die sind groß, ne? Ja. Das sind so richtig groß. Und dann ist oben noch der Stängel dran und diese zwei kleinen Blätter. Und wow, ne? Willst du sofort, wenn man das könnte, dein Aquarellzeug hinten aus dem Kofferraum holen und da so eine Zitrone malen.
Stimmt. Ja, und das haben wir, weil es so schön war, haben wir gesagt, komm, lass uns mal liegen und nehmen die nächste. Hat erstmal nicht funktioniert, aber keine Sorge, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir fahren auf jeden Fall erstmal durchs Gebirge. Ne? Also die Straßen werden enger, man kennt das, wenn man ein Gebirge durchkreuzt. Mal ein tiefes, also ganz schön tiefe Täler in diesem Gebirge, hat mich tatsächlich gewundert. Ein paar Einheimische von hinten, die natürlich gedrängt haben und vorbei wollten, wie es das immer so ist mit Einheimischen, wenn sie Touris sehen, dass sie halt merken, Mensch, die fahren ja ganz schön langsam. Haben wir aber alles überlebt, war sogar noch eine unangekündigte Straßensperrung irgendwo. Dann sind wir so einen Umweg gefahren, einen kleinen Restaurants vorbei, die witzigerweise nur in der Hauptsaison geöffnet haben. Das habe ich schon mal gesagt als erster Tipp, Leute. Die geht so Ende April so los. Ne? Aber dann gibt es halt auch schöne Restaurants im Hinterland. Und ich weiß noch ganz genau, das spielt alles keine Rolle irgendwann mal mehr. Da war sogar noch so eine kleine Burg auf so einem Felsen. Also alles schon für sich
ja,
toll.
Ja, stimmt. Ne? Ja. Das war schon toll. Wir hätten gar keinen Ausblick mehr gebraucht.
Nee, und genau, du bist halt schon so im also mit dem Ausblick eben davor, also auf der einen Seite des Gebirges, dann so einer Burg und so denkst du schon, du bist schon im Himmel. Und dann wird das alles zweitrangig. Denn dann, egal ob man sich verfährt, ob da eine Sperrung ist, eine Umleitung, irgendwann blitzt es halt zum ersten Mal durch. Und sei es halt durch die Bäume, die da manchmal stehen oder an den Felswänden vorbei, an denen sich die Straße inzwischen fast permanent entlang so windet, das Meer. Und dieses, wir reden jetzt mal ganz kurz, wir haben ja jetzt viel über die Farbe Gelb geredet, wir reden jetzt mal ganz kurz über die Farbe Blau. Dieses Blau, das da mit der Sonne spielt, so ein bisschen in der Entfernung, an auch so ein paar Felsen in dem Moment noch vorbei, das ist kein Blau, was ich persönlich, ich habe schon viele Meere sozusagen gesehen, ja, als Seemann, aber das war kein Blau, das ich vorher schon mal gesehen habe. Das war nicht dieses, wenn du näher an die Küste kommst, an der Amalfi-Küste, dann wird es auch so, schlägt es so in dieses Hellgrün um. Aber ich würde nicht sagen, dass es das Türkis der Südsee ist. Es ist fast das Türkis der Südsee. Du hast ganz hinten das Tiefblaue auf dem Meer, es ist aber nicht das Tiefblaue des Pazifiks und es ist auch alles nicht die Ostsee, es ist irgendwas anderes. Es hat so einen leichten, dieses Italienblau, weißt du, was ich meine? Ich kann es dir nicht in Worte fassen.
Ja, das ist einfach so ein wirklich sehr besonderes Blau, was, keine Ahnung, und dadurch kommt dann, wenn die Sonne dann da drauf haut, du hast blauer Himmel, der so Swimmingpool-blau ist. Ja, ne? Ja. Also der ist natürlich cool, aber den blauen Himmel, den, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, in Köln habe ich den gerade auch. Mhm. Hallo, ich habe sogar Sonne. Ja, hallo, in Köln, das ist selten. Und dann kommt auf diesem Swimmingpool-blauen Himmel, kommt diese Sonne und die knallt auf dieses besondere Blau des Meeres. Mhm. Und dann glänzt es auch noch so. Und das ist wirklich, das klingt so klischeemäßig und so ein bisschen kitschig, aber das ist halt einfach einmalig.
Das ist vielleicht dieses, ich sage jetzt einfach mal Italienblau. Ich fand so, wenn es den Küsten näher kommt, weil es ja auch viel aus Stein besteht da, auch der Boden des Meeres am Anfang, weil ja die Klippen darunter stürzen, ist es auch nochmal so klar. Das Wasser ist so klar, durch die Sonne siehst du bis auf den Grund, es ist so ein Smaragdblau, also fast so ins Grüne überschlagen. Und wir fahren halt auf dieses Meer zu und sind halt schon so ein bisschen berauscht, wie ihr merkt. Und immer wieder hinter kleinen Kurven siehst du das dann aus einer neuen Perspektive. Und das wird jetzt erstmal so weitergehen, weil diese Serpentinen ja praktisch aufs Wasser zuführen. Und irgendwann enden die Berge ziemlich abrupt. Und wo es auf der Nordseite, die wir eben hatten, nur noch relativ gemächlich grün ins Tal gehen, ist hier jetzt einfach dieser Cut. Und die Landschaft fällt jetzt fast steil teilweise in den Golf von Salerno rein, in dieses wunderschöne Meer. Diese Küstenstraße, auf die wir jetzt biegen, also übrigens immer noch ohne Zitronen, bewegt sich direkt am Meer entlang, in kurvigen Linien, an dieser Steilküste. Und das Krasse, also wenn du diesen Blick das erste Mal hast auf die Amalfiküste, diese Steilküste ist halt sozusagen zerklüftet. Das heißt, es stehen immer wieder größere Felsteile, Felsbrocken, Abschnitte dieser Küste stehen steil oder relativ spitz ins Meer raus und manche sind halt ganz zurückgezogen in unfassbar schöne Buchten. Das heißt, die sind so aufstaffiert zum Horizont hin und du siehst dieses wahnsinnige Panorama. Oder?
Es ist wunderschön. Ja, es ist wirklich wunderschön. Und es macht auch tatsächlich, wenn man Fahrer ist, macht es auch Spaß, da durchzufahren, weil so jemand wie Jochen Schliemann, der dann auf dem Beifahrersitz sitzt und das alles so hundertprozentig genießt, aber das macht also eher nur den Ausblick genießt. Durch das Fahren hat man natürlich auch so ein bisschen so ein Abenteuer. Man hat ständig Kontakt mit anderen Wagen, muss ein bisschen aufpassen. Man hat die Hupe, es ist so ein bisschen Abenteuer. Und es erinnert irgendwie auch sehr an Italien durch das Hupen und durch die Gassen und Serpentinen. Das hat was sehr, sehr Eigenes. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, ich war da ja schon mal.
Nee, das wusste ich nicht.
Ich war da schon mal als Kind. Ich kann mich fast an nichts erinnern, nur dass ich damals... obwohl ich noch viel zu klein war in den 80ern, auf dem Beifahrersitz saß. Kurze Exkursion. Meine Eltern dachten in so einem Audi 50, was das kleinste Auto der Welt ist, in den 80ern mit ihren zwei Kindern mal von der Pfalz nach Süditalien zu fahren.
Ja.
So, mit dem Auto. 2 Tage, 2 Nächte. Ne? Dauert ewig lang. Schön Autobahn da runtergebrettert, ne? Mit einem Auto, was irgendwie 80 Kilometer fährt. So ein kleines grünes Ding. Meine Schwester war noch so, keine Ahnung, war die vielleicht 2 oder so? Ich weiß es nicht. Die waren auch sehr, sehr klein. Und mein Vater damals, der alte Abenteurer, genauso drauf wie du und ich, Jochen, der sagte, Amalfiküste, das muss wunderschön sein. Ich habe davon gehört, es gab zwar noch kein Instagram in den 80ern, aber wir fahren mal von der Autobahn runter mit den Kindern und fahren da einfach von Neapel diese ganze Küste, die Amalfitana, entlang. So, eigentlich eine tolle Idee, aber mit einem zweijährigen Töchterchen, das die ganze Zeit schreit, und einem Sohn, ich, der die ganze Zeit kotzt wegen den Serpentinen, der dann vorne sitzt, gesessen hat auf dem Beifahrer, obwohl er dann gar nicht sitzen darf, mit einer Windel von seiner Schwester in der Hand, sind wir da durchgefahren. Ich kann mich an nichts erinnern, nur daran, dass meine Eltern tierisch Stress hatten miteinander. Ich glaube, meine Mutter, mein Vater immer angeschrien hat, dass das die dümmste Idee ever gewesen wäre, hier entlang zu fahren, weil wir jetzt 2 schreiende Kinder haben. So viel zu Serpentinen und 80er Jahren. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ihr schon mal da war. Wenn euch so Autofahren so ein bisschen in Schlangenlinien, es gibt also Leute, die dann nicht hinten sitzen können, weil das Auto ein bisschen schwimmt, setzt euch auf jeden Fall nach vorne oder fahrt, weil es ist schon kurvig, es ist schon was los, Jochen.
Ja, wenn man die Strecke so mitgeht im Kopf und sagt, jetzt kommt gleich eine Rechtskurve, jetzt kommt gleich eine Linkskurve, das hilft mir dann immer so. Ich war wohlgemerkt gar nicht so drauf in dem Moment. Ich war eher erschlagen von der Schönheit. Ich habe ja auch, wie du gemerkt hast, nicht in eine Windel reingekotzt oder so. Ne? Also das ist alles
diesmal nicht.
Alles nicht eingetreten, ja. Diesmal nicht. Genau, das mache ich ja dann immer nur bei Radtouren. egal. Auf jeden Fall stängeln wir uns. Man schlängelt sich. Diese Straße, wie hieß die? Amalfitana nennt man die, ne? Genau,
das ist die Amalfitana.
Ja, genau, diese legendäre Straße an der Amalfiküste entlang. Und die schlängelt sich so ungefähr so 50 Kilometer an dieser Küste, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie entlang. Und das ist immer noch nicht genug, weil, also was ich beschrieben habe, es fehlt immer noch was. Nämlich zwischen diesen Küstenabschnitten, von denen ich sprach, sind immer noch so wahnsinnig, und jetzt kommen Worte, die man sonst nie benutzen würde, es sei denn, man fährt dahin, pittoreske Ortschaften. Bildhübsche kleine Orte oder Kleinstädte befinden sich in extrem schönen kleinen Buchten an kleinen Stränden oder halt auch einfach nur so Buchten mit kleinen Stränden befinden sich da. Und dann an an manchen Ecken sieht man halt diese gesamte Küste vor sich und manchmal fährt man über so eine Brücke, guckt nach rechts und denkt, mein Gott, was ist das denn für eine schöne Bucht? Das kann alles nicht wahr sein. Und dann hinten hupt dann halt der italienische Lasterfahrer irgendwie und du denkst, okay, ich halte jetzt besser nicht an.
Ne? Da steht ja, auch, ja, weil der bringt gerade, keine Ahnung, frische Nudeln oder frischen Fisch für diese vielen Menschen, die da auch noch lecker essen wollen. Ja.
Amalfi-Küste, weltberühmt, sogar UNESCO-Welterbe, zu Recht, meiner Ansicht nach. Mit jedem Meter wird einem eigentlich mehr klar, warum. Und jeder Blick ist halt so ein Gemälde. Ich denke an, weiß ich, Pinienbäume. Weißt du noch, wir kommen gleich zu so einem Ort, an dem wir auch noch waren, der ist so ein bisschen im Inland, aber ich weiß noch ganz genau, so manche Blicke an so einem Pinienbaum vorbei, da hast du so, da wächst dann so ein Felsen an der Seite noch so weg und dann hast du diese kargen Stämme mit diesen herrlich grünen auslandenden Baumkronen und die stehen halt vor dieser Szenerie. Das heißt, hinten schwingt sich so diese Küste entlang, da hinten ist das funkelnde Meer auf der anderen Seite. Dann hast du so ein, ich weiß noch, da gab es immer diese weißen Schweife der Boote auf dem Wasser, weißt du, so ein Motorboot, das so einen weißen Strich hinter sich jetzt sieht auf diesem wunderschönen Blau, diese kleinen vorgelagerten Inseln, vereinzelte Hausdächer auch schon, manchmal fliegt ein Vogel vorbei. Du kommst halt wieder aus so einem kleinen Tunnel raus oder kommst um eine kleine Ecke 90 Grad gefahren, Michi schaltet wieder vom ersten in den zweiten Gang sozusagen. Du hast wieder einen Blick auf einen neuen Blick auf diese. Es ist einfach im sommerlichen Dunst auf dem Meer auch alles. Es ist einfach wunderschön.
Es definiert einfach den Sehnsuchtsort Italien, Süditalien. Ne? Und zwar weltweit. Dieser Anblick und die Bilder davon machen natürlich süchtig. Ich habe gemerkt, bei einem meiner Pizzamenschen um die Ecke, der hat auch so diese Pizzakartons, ne?
Ja.
Ist auch die Amalfi-Küste drauf. Ja. Ne? Also das steht halt einfach für so eine Sehnsucht, für ein Lebensgefühl, was du natürlich in Süditalien hast. Und dann kommt halt da an der Amalfi-Küste noch was dazu, was auch nochmal auf viele Menschen ganz anziehend wirkt. Vielleicht sind sie selbst Teil davon oder sie gucken gern. Es hat was sehr, sehr Mondänes da. Das hat so international Jet Set mäßig, ne, weil alles dann auch so perfekt ist und
naja, das kommt ja auch, was mir dazu einfällt ist, ich habe darüber auch noch nachgedacht. Ich glaube, dass das auch daher kommt, weil einfach ganz banal wenig Platz ist. Es hat ja was Exklusives, weil alle Strände relativ klein sind, alle Orte relativ klein. Es gibt begrenzten Platz. Du kannst nicht an diesem schönsten Ort der Welt 16 Bunker hinbauen, selbst wenn du wolltest, was da niemand will. Weil es einfach nicht geht. Und ich glaube, dass das auch nochmal dazu führt, dass es so exklusiv wirkt. Also, da habe ich so gedacht. Naja.
Ja. Ja, aber jeder kann hin. So, das, selbst wir, die haben selbst uns reingelassen mittlerweile. Das war nicht immer so. Also, das hat natürlich auch Geschichte, ne, diese Amalfi-Küste. Die hat auch Geschichte. Und die spielt auch in, du hast gesagt, es gibt einen Ort, oben in den Bergen, das war quasi der erste Ort, den wir da auf unserem Roadtrip, wir kamen ja quasi aus dem Norden, aus Richtung Neapel und Vesuv nach Amalfi, zur Amalfi-Küste. Und wir waren noch gar nicht unten am Wasser, sondern sind über diese tollen Täler inland, über das Gebirge, dann irgendwann in Ravello gelandet. Mhm. Und ich will nicht einfach sagen Ravello, sondern ich will sagen, dass zauberhafte Ravello. Wenn du schon pittoresk hier rein wärst, dann konnte ich mit zauberhaft.
Ich kann da nichts gegen sagen.
Ja. Gott, war das schön. Wir sind da über die Serpentinen da so reingefahren, ne, mit unserem kleinen Mietwagen hier, zornige 48 PS, ne, erster, zweiter Gang. Ja. Wir haben es mehr noch gar nicht gesehen, aber schon so an fast verwunschenen Villengärten vorbeigefahren und sind da immer weiter gestiegen und dann zack, beim ersten Viertel vom Meer bist du schon hin und weg, ne? Hast dann wieder diese Ausblicke über diese Buchten dann. Und dieses Ravello, dieser Ort, der ist wirklich zu empfehlen. 2.500 Einwohner, ganz so verstreut oben auf diesen Felsen. Das ist auch eine Ikone des Tourismus eigentlich wirklich. Und trotzdem ist es jetzt ein Ort, der jetzt nicht ganz so voll ist wie so andere Ikonen. Kommen wir nachher noch hin. Positano zum Beispiel. Mhm. Ich will es jetzt schon mal droppen. Ja. Wir fahren dann nachher vorbei, erzählen auch, wie das für uns da war. Aber Ravello war an diesem frühen Nachmittag, wo wir da waren, gar nicht so voll. Da war gar nicht so viel los. Gut, Ende April, ne, früher Nachmittag. Wir hatten es nicht für uns allein, aber es war wie ein ganz normaler Ort.
Das war okay,
wir mussten, ja. Das war völlig okay, 2.500 Einwohner. Da gibt es ein Parkhaus da oben, das abgefahrenste Parkhaus, das ich je gesehen habe, weil Jochen hat es ja eben gerade gesagt, da ist ja eigentlich kein Platz, um irgendwelche Sachen neu zu bauen. Und die haben dann, also da den Architekten, die Architektin, Hut ab, die haben da was in die Landschaft gezaubert, was gar nicht so arg stört, so in den Fels rein, klitzekleines Parkhaus. Und da haben wir auch noch einen Platz bekommen. Da hatten wir aber Glück. Also ich will jetzt nicht im Juni, Juli, August da einen Parkplatz fürs Auto suchen. Aber zu wie man da von A nach B kommt, da reden wir nachher noch drüber. Mhm. Wir haben da erstmal in diesem Parkhaus einen Platz gefunden. Also nachdem ich 2,5 Stunden versucht habe, dieses einzurangieren, weil der Parkplatz, die eins im Letzten, so klein war. Aber von da sind wir dann halt dann quasi in diesen Ort reingelaufen und du merkst sofort, wow, was ist hier los? Hier ist ein ganz schöner großer Hauch von Luxus. Also ich habe da nochmal nachgeguckt. Im Endeffekt ist es ein Ferienresort, dieses Ravello, für Reiche und für Schöne, deshalb waren wir da.
Ja, genau.
16 5- oder 4-Sterne-Hotels sind allein in diesem kleinen Ort. Also bei 2.500 Leuten, die da normal wohnen, allein nur diese 5- und 4-Sterne-Hotels, ich kann das gar nicht umrechnen, wie viele Leute das pro Hotel sind, die da leben. Aber ja, das sind halt auch keine Riesenbunker, sondern halt wunderbare alte Villen. Und diese ganzen Villen hängen da so ein bisschen wie Schwalbennester an den Hängen.
Ja.
Ne? Und klammern sich so an diese Felsen und an die Berge ran. Und da sind wir vorbeigelaufen. Wir hatten Hunger, waren aber schon so quasi nach der Mittagessenszeit da und haben dann aber auf einem von diesen Felsen haben wir quasi so ein Restaurant gefunden. Wir waren die Einzigen, die hatten so ein bisschen Kaffee und wir haben da Käse gegessen. Wir haben so eine Käseplatte gegessen und haben da erstmal aufs Meer geguckt, ganz baff.
Das war allein das. Hunger treibt dann irgendwo rein. Du hast einen Blick, für den du Milliarden bezahlen würdest. Du denkst, wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Weil der Blick so schön war. Ne? Und es war halt eins, ich will das Restaurant gar nicht runterreden, aber es war ja ein relativ gängiges Ding so. Und die hatten auch gar nicht mehr geöffnet. Mit dem meinten sie, ja, wir machen euch eine Käseplatte fertig. Wir so, ja gut, kann in Italien ja nicht so richtig so schlimm werden. Der Käse war mega und der Ausblick war gigant. Wir stellen mal ein Bild auf unsere Kanäle, könnt ihr mal sehen. Das ist schon, also wenn das ein Mittagsstopp ist, dann bin ich dabei.
Und dieser ganze Ort, man kann da wunderbar durchlaufen. Überall hast du tolle Villen, in manche kannst du auch einfach rein. Also wirklich historische Orte. Du hast diesen Dorfplatz mit einer herrlichen Kathedrale. Ja, ja. Und von da gehen dann kleine Gässchen ab, wo alle möglichen Boutiquen sind. Also wenn ihr irgendwie auf Keramik steht, wo Zitronen drauf sind, also dann könnt ihr mit dem Lasser da hinkommen. Da kannst du da einmal voll machen. Also Keramik mit Zitronen. Also Zitronen spielen da eine Hauptrolle. Aber ich will noch sagen, wir selbst hatten noch keine Zitronen.
Nee, wir haben alles mit Zitronen bedruckt gesehen. Wir haben auch da keine Zitronen gekriegt.
Es gab Mittagspause, die Lädchen waren zu, es gab keine Zitrone. Ja. So, also wir wollten keine Keramik, wir wollten kein Gold, wir wollten Amalfi-Gold, also Amalfi-Zitronen. Haben wir nicht gekriegt, sind da durchgelaufen, haben nicht schlecht gestaunt über diese Cafés, es ist wunderschön. Dann sind wir weitergelaufen ins Highlight von Ravello und das wollen wir jedem ans Herz legen. Also es gibt da verschiedene Sachen, die man besichtigen kann, Museen und alles mögliche, aber auf jeden Fall solltet ihr in die Villa Ruffolo. Mhm. Und die Villa Ruffolo, das ist eigentlich so ein, wie soll ich sagen, es ist keine Villa, es ist ein ganzer Adelssitz aus dem 12. Jahrhundert. Also im 12. Jahrhundert hat er oben auf der Klippe, das weiß ich gar nicht wer, irgendeine reiche Familie, also in dieser Zeit, wo auch das Mittelalter losging und wir hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, da in dunklen Burgen in der Kälte saßen, war es da unten ja schon schön. So, und da gab es ja dann verschiedene kleine Königreiche und alles mögliche in Italien. Und manche Leute von denen, der Große hat gearbeitet und die anderen, die hatten Geld, die haben sich dann schöne Adelssitze da gebaut. Und die wussten damals, dass es sehr, sehr schön ist. Und das ist die Villa Ruffolo, im 12. Jahrhundert gebaut. Irgendwann ist sie dann doch aber zerfallen. Aber dann gab es einen Mann, der diese Villa Ruffolo und dieses Ravello wieder entdeckt hat. Wir können froh sein, dass ein junger Schotte, nämlich Francis Neville Redd, dass der eine unangenehme Lungenkrankheit hatte und in der Zeit groß geworden, so Ende des 19. Jahrhunderts, wo man in Großbritannien wenn man reich war, auf Grand Tour gegangen ist. Damit hat Tourismus begonnen in Europa, Massentourismus. Reiche, aristokratische, meistens Typen sind nach Italien gereist oder durch Europa gereist, um sich das mal anzuschauen. Also Reisen, touristische Reisen gab es eigentlich ja nicht, ne? Also in der Welt. Das ist das Privileg unserer Gesellschaften. Und damit ging das aber los. Und dieser Francis Neville Redd, der kam dort vorbei. Und zu der Zeit war Ravello ein bisschen runtergekommen. Es war arm, also die ganze Ecke rund um Neapel war sehr, sehr arm. Es war sehr, sehr gefährlich, aber halt traumhaft schön. Und der hat quasi diese baufälligen Reste dieses Adelssitzes da oben, diese legendäre Villa Ruffolo, entdeckt und hat gesagt, hier geht's meiner Lunge gut, hier sieht's ganz schön aus, hier möchte ich bleiben. Und Fadi hat ja genug Geld. So. Und Fadi hat dann richtig viel Geld geschickt. Der hat dann zusammen mit einem Architekten und Archäologen, und zwar mit einem Michele Ruggieros, der Typ, der auch Pompeji mit ausgegraben hat, der hat zusammen mit diesem jungen, lungenkranken Schotten da oben diese Villa Ruffolo ausgebaut, umgebaut, Gärten angelegt. Also das Ganze dann auch so in abgefahren, teilweise in maurischem Stil gebaut. Also erstmal ist dieser Ort wunderschön, hohe, große Pinienbäume, überall zwitschern die Vögel. Wir waren ja im Frühling da, wo wirklich jedes kleine Ding, was irgendwie Wurzeln hat, sein Köpfchen mit einer Blüte, mit einer Blume irgendwo Richtung Sonne gereckt hat. Das heißt, alles blühte, es roch überall wunderbar. Und dann kommst du auf diesen Landsitz und wir sind erstmal reingegangen durch diese Räume, die wunderbar sind, tolle, tolle Fliesen. Jeder Raum hatte seinen eigenen Charakter. Ne? Es war sehr kühl da, tolle, hohe Fenster mit Fensterläden, ja, wo du dich so wirklich in diese Zeit von diesem Schotten so reindenken kannst, so Ende 19. Jahrhundert, dass du da einfach so auf diesem Balkon standst und raus aufs Meer geguckt hast. Und das Tolle ist, du hast ja dieses Meer, von dem wir ja schon lange und ausführlich geschwärmt haben, dazu kommen diese Gärten. Also die haben wirklich auf verschiedenen Terrassen Garten angelegt mit Pflanzen aus aller Welt. Und das wird bis heute halt gepflegt, gemacht und erweitert und angelegt. Und du läufst durch diese Garten, auf diesen Terrassen durch. Du hast, da wo du läufst, knirscht so ein bisschen so unten, da sind so Steine, ne? So Kies, der knirscht. Wenn man da entlang läuft, man hört das alles, guckt alles und es knirscht irgendwie. Ich habe mich voll reich gefühlt. Ne? Ich habe mich auch so gefühlt wie so jemand, der jetzt gerade vor seine Villa läuft, und dieses Knirschen erinnert mich irgendwie an Filme immer von so Auffahrten, weißt du, wenn so Limos vor so einzelstehenden, freistehenden Villen hochfahren. So hat das geknirscht, wie wir da rumgelaufen sind. Und du stehst halt da, du raffst es halt einfach nicht, diese alten, großen Bäume, überall diese verschiedenen Farben, da die Gärtner und Gärtnerinnen, die das angelegt haben oder das weiterführen, die machen sich natürlich Gedanken. Ja, und du willst da gar nicht weg und du verstehst natürlich, warum die Reichen dahin wollten, weil es halt wirklich so exquisit, so unfassbar toll ist. Du bist irgendwie 360 Meter über dem Meeresspiegel, du hast eine tolle Natur, die nochmal durch diese Gärten unterstützt wird, ne? Sattes Grün auf der einen Seite, Farben auf der anderen Seite. Ja, und du hast trotzdem völlige Ruder oben. Also du hast den Wind gehört, du hast aufs Wasser geguckt, auf die Blumen, Vögel zwitschern, und außer wenn Jochen was gesagt hat, war nicht viel.
Nee, ich hätte mir auch, als wir in dieser Villa standen, und dann, da waren so schöne Kachelböden, also nicht Kachel, aber so kleine Steine, so mit Mosaiksteinen oder so gefertigte Böden. Und dann diese weit auslandenden Fensterläden, da zu sitzen und da irgendwie, weiß ich, ein Limoncello oder so zu trinken, bis ans Lebensende, mit dem Blick aufs Meer, an den Bäumen vorbei, über den Garten unter dir, das reicht. Ich möchte jetzt nicht so tun, als sei ich genügsam in diesem Moment, aber das würde knapp reichen, um mich glücklich, viel schöner geht's nicht. Also ist einfach so. Es tut uns auch leid, dass wir so oft das Wort schön sagen, aber irgendwie, das können wir auch nicht so oft, wenn wir miteinander zu tun haben. Also es ist in diesem Fall einfach unglaublich schön.
Wenn immer ihr das Wort schön hört, dann trinkt Limoncello und dann habt ihr nach der Folge einen Kater.
Habt ihr das Gefühl, ihr seid da. Aber ich meine, es sind ja wirklich viele Menschen, also du hast jetzt schon von, ich glaube, Wagner war auch da, da waren Maler, Komponisten, ich glaube, weiß auch, dass an der ganzen Amalfi-Küste, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, all diese ganz großen Leute kommen da immer mal wieder hin, weil es halt so ist.
Ja, vor allem, also George Clooney oder halt Gates, ne? der von Microsoft, ja, Bill Gates. Ja. Ne? Da sind halt die Leute, die sind halt mit ihren Yachten da an der Amalfiküste. Und das hat natürlich dann, da kommen wir nachher, wenn wir gleich, wenn wir Ravello verlassen und dann so ein bisschen zu den Hotspots fahren, so runter an die Küste. Und das hat natürlich dann auch diese Saint-Tropez-Nummer, ne, dass viele Leute auch dahin gehen, um halt auch Promis zu gucken. Und du kannst es halt auch. Ne? Aber das spielt da oben, das spielt, also in Ravello spielt die Geschichte noch eine andere. Es ist wirklich so eher so das Entspannte und dann auf dem Dorfplatz da sitzen und noch ein Eis essen. Sich auch vorstellen, wie es da vielleicht im Sommer ist, weil im Sommer ist Ravello auch nochmal besonders, wir sind durch so einen Tunnel durch und haben uns so einen Fußgängertunnel, da fahren auch Autos durch, ich dachte erst, es wäre ein Fußgängertunnel, aber dann fuhren auch Autos da durch, so klein ist das dann wieder. Und dann waren aber auf links und rechts an diesem Tunnel waren so ganz tolle, großflächige Bilder von klassischen Konzerten. Im Sommer gibt es dieses Ravello Music Festival und dann hast du natürlich in den Kulissen, die wir eben beschrieben haben, hast du dann klassische Konzerte abends. Ja. Und dann stell dir mal einen Sonnenuntergang vor und dazu die richtige Musik, aber halt so klassische Musik, die dann auch mit Rums dann oder ganz romantisch da spielt. Haben wir jetzt nicht erlebt, wir haben die Bilder nur gesehen und ich glaube, im Sommer ist das dann auch ein ganz besonderer Ort. Aber da informiert euch und ich glaube, da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber, dann Juni, Juli, August und September, das ist so die Hauptsaison da. Da muss man sich wahrscheinlich auch auf seinen Trip so ein bisschen besser vorbereiten, als wir das da Ende April gemacht haben.
Ja, ich kann da jetzt nochmal drauf kommen. Also ich meine, ihr wisst ja, ihr kriegt es schon mit. Ne? Wir sind ja Reisen, wir sagen, wie es ist. Ne? Es gibt auch immer eine andere Seite der Medaille. Das ist jetzt nicht schwarz und weiß oder so, man muss einfach ganz klar wissen, es ist so ein bisschen wie bei Michael, es ist die Amalfiküste, das Opfer der eigenen Schönheit. So.
Ja.
Und, das
aber
ist,
man kann damit leben.
man muss, ne? Aber man tut's. Und wenn du dann oben auf deinem Balkon stehst, da in Ravello und denkst, ach komm, ich mach noch ein Jahr, ne? Ja, genau. Nein, die Straße, nehmen wir mal an, wir fahren jetzt zurück zur Küste, diese paar Kilometer, und die Straßen sind schon nicht leer, obwohl wir uns Ende April befinden. Und in der Hauptsaison ist es sozusagen, man kann sich vorstellen, wie voll das da ist. Und wenn du da mit dem Auto lang fährst, wofür wir uns ja entschieden haben, weil ich das ja so wollte, Parken ist ein Thema. Also einmal, das Thema ist immer, die Ausgangssituation ist immer Platz. Das heißt, du hast beim Parken das Thema erstmal wo. Wenn du was findest, es ist nicht billig. Und wenn du dann auch noch was findest, kann es echt ein bisschen dauern oder man muss ein Stück laufen, bis man da ist, wo man hin will, weil einfach der Platz begrenzt ist. So hat dieser Ort halt jeder Ort hat seine eigenen Regeln. Das ist halt die eine Regel, die du dort hast, dass einfach Verkehr eine Rolle spielt. Ein Ort, bei dem wir zum Beispiel keinen Parkplatz gefunden haben, wo wir dann aber trotzdem kurz gehalten haben, war Amalfi, also der Ort Amalfi selbst.
Mhm. Ne? Amalfi liegt eigentlich fast unter Ravello. Ja, also wir mussten mit dem Auto so ein bisschen Serpentin natürlich da runterfahren, so ein bisschen Umweg fahren, du hast auch länger gebraucht. Amalfi liegt quasi 400 Meter schupp, von Ravello unten. Und, das will ich noch sagen, wir haben es nicht gemacht, aber ich habe auch nochmal, weil ich von oben dann, als ich da lustwandelnd durch diese Gärten gelaufen bin, konnte man natürlich runtergucken. Es gibt einen Fußweg von Ravello nach Amalfi. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist dann auch nicht so weit. Es ist nur sehr steil. Aber es sind einfach so 3-4 Kilometer, die man quasi oben von diesem Hauptplatz, da wo ich vorhin erzählt habe, dass man tolle Eis essen kann, da gibt es eine ganz schmale Straße westlich von der Villa Ruffolo runter. Treppen, Treppen, Treppen. Man läuft sehr, sehr viele Stufen und Treppen runter. Aber du läufst natürlich auch durch Zitronenhaine. Hätten wir es gemacht, hätten wir da Zitronen klauen können, Jochen. Haben wir aber nicht. Wir hätten Amalfi Zitronen, wir hätten einfach vorbeigelaufen, hätten so, huch, die ist mir in die Hand gefallen. Haben wir aber nicht gemacht. Also läuft durch Zitronenhaine quasi die Küste runter und das wissen die meisten gar nicht. Und du läufst dann durch diese schroffen Felsen durch auf dem Weg und hast diese, bist der Natur ganz nah, hast diese wahrscheinlich alles, was da so wächst, und da wächst ja alles, ist ja toll, ne? Also Süditalien, ne? Da ist ja von Granatapfel bis Rosmarin bis Zitrone, Orange, wächst da ja alles. Und du hast die ganze Zeit diese Düfte dann in der Nase. Also das stelle ich mir schon vor, das habe ich mir für, wenn ich das nächste Mal nochmal hinkomme, gemerkt, diese Wanderung am besten von oben nach unten, weil es ja nicht so anstrengend ist. Also da gibt's eine Verbindung und das ist die günstigste Verbindung und du musst nicht ins Fitnessstudio. Von Ravello nach Amalfi.
Man kann ganz viel wandern. Das ist tatsächlich, ich habe mich damit auch nochmal befasst, weil ich habe den Weg jetzt nicht gesehen. Ich habe natürlich, als wir diese Autotour gemacht haben, habe ich gedacht, so, was wären die alternativen Wege, weil wir ja als Podcast immer danach suchen. Und es gibt einen der wunderschönsten Wanderwege der Welt. Also das haben alle Wanderblogs nennen den relativ früh. Und der heißt, ich versuche das richtig auszusprechen, Sentiero dei Dei, ja, der Pfad der Götter. So. Und der ist tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, den kannst du zum Beispiel von Positano laufen. Also weißt du noch, in Positano, da kommen wir gleich noch hin, da sind wir ja ganz viele Stufen.
Das weiß ich noch,
Vom Strand, ganz tausende Stufen irgendwie hochgekraxelt irgendwie vom Strand. Wie wir da runterkommen, erzählen wir gleich noch. Und wenn du dann noch, wir sind dann ja ins Auto gestiegen und weitergefahren und wenn du da nochmal ungefähr 1700 Stufen weitergehst, liegt da halt so ein kleines Dorf namens Nocelle. Und das ist, das hat zum einen eine grandiose Aussicht bis nach Capri fast, das ist wieder mal einer dieser Aussichtspunkte, aber ist halt ein möglicher Startpunkt für diesen tollen Wanderweg, den ich gerade genannt habe, der Pfad Gottes. Und den würde ich allerdings auch, genauso wie du gerade gesagt hast, lieber in einer anderen Richtung laufen, weil da musst du die Stufen nicht hoch, sondern runter. Spielt eine Rolle, glaubt uns. Also wir sind ja nun körperlich stark beschaffen, wir sehen ja extrem gut aus und sind trainiert, aber das ist schon ein Faktor. Das sind echt weite Wege da, die Treppen hoch. Du kannst zum Beispiel anfangen, im Ort heißt Bomerano, das ist etwas im Inland, und dann nach Positano halt gehen. Und geh früh los wegen der Hitze, das ist ganz normal. Also ein ganz normaler Wandertipp. Das Ding ist so 8 bis 10 Kilometer lang, so 4 bis 5 Stunden, also wundervolle Tageswanderung, und du kommst sofort ein bisschen weg von diesem, sag ich mal, mondänen, aufregenden Kleinstadtleben, das da unten so herrscht, so, und bist auf einmal auf diesen alten Wanderwegen, die tatsächlich auch wirklich alte Transportwege, Maultierwege waren. Dass diese Gegend ist ja schon seit Ewigkeiten bewohnt, wie du schon gesagt hast. Und du gehst auf diesen Wegen, gehst du halt oben an der Küste lang und kommst halt an Orangenbäumen, Zitronenbäumen vorbei, ein paar Weinreben sogar, Ziegen, Natur und genau die Ruhe, die man da unten halt zwingend nicht mehr findet. Höhenangst soll so ein bisschen Thema sein, das sei gesagt. Also das ist jetzt nicht total extrem oder so, aber das muss man mitdenken. Aber ansonsten halt relativ easy. Und generell ist, das merkst du irgendwann, wenn du dann diese Recherche eindringst, du kannst bis zu einer Woche Wanderweg allein auf dieser sorrentischen Halbinsel machen, auf der halt die Amalfi-Küste halt, an der die Amalfi-Küste liegt. Da kannst du von, also wirklich so 6 Tage Wanderung gibst da und so weiter. Du kannst an verschiedene Küstenorte wandern und so. Das ist schon cool, weil es halt einfach ein anderer Weg durch diese Gegend ist. Ne? Und ja, das war mir irgendwie wichtig, weil diese Autonummer ist toll, weil es halt einfach eine wundervolle Autostraße auch ist. Aber denkt halt an diese Randzeiten, also denkt halt daran, vielleicht in der Off-Season zu fahren oder halt ganz früh morgens oder so, dass ihr wirklich mal wirklich schön dieses Fahrgefühl habt. Oder halt geht einen ganz anderen Weg. Ne?
Mhm. Ja, man kann natürlich da auch mit Bussen entlang fahren. Das haben wir ja auch gesehen. Ne? Also es gibt Touristenbusse, es gibt tatsächlich so Cabrio-Busse, keine Ahnung, was das kostet, halt so oben offen und dann fährst du da durch, aber du kannst halt ganz normal Linienbusse fahren. Ne? Also die haben, da fährt dann für 1,02 Euro, fährst halt von Ort zu Ort. Das geht halt auch. Ne?
Das geht, ja, die fahren, das ist tatsächlich so, die fahren so, weiß nicht, 6 Uhr morgens bis 21.30 Uhr. Der Witz ist, jeden, den du fragst da, der sagt mir, du merkst dir einfach nur, wann der erste und der letzte Bus fährst, weil der Rest ist völlig Free Jazz, also halt völlig abseits von jedem Fahrplan, weil es da halt relativ stark befahren ist. Aber du weißt halt die Anfangs- und die Endzeit, und irgendwann fährt immer einer, die halten an jeder Ecke. Die kosten nicht viel Geld, aber wenn du entspannt bist und keinen Bock hast, selbst zu lenken und wirklich Zeit hast, dann ist das eine gute Alternative, wobei es da auch im Sommer heißt so, guck, das ist nicht, also manchmal sind die halt ein bisschen voll, die Busse oder so, aber Bus ist eine Möglichkeit, und es gibt noch eine ganz andere geile Möglichkeit, wenn ich das kurz sagen darf.
Du darfst es kurz sagen.
Fähre.
Fähre.
Es gibt im Sommer, ja tatsächlich, von Anfang April bis Ende Oktober, so kannst du zwischen relativ oder zwischen ein paar Orten an der Amalfi-Küste selbst, kannst du mit Fähre fahren. Und die ist natürlich ein bisschen teurer als muss, das heißt natürlich, aber ist sie. Das ist aber nicht der Faktor, also deshalb wirst du es nicht lassen, weil es jetzt, lass es 8 Euro sein oder so. Aber du kannst als öffentliches Verkehrsmittel in dieser Zeit halt zwischen einigen Orten mit einer Fähre verkehren, was natürlich zum einen wesentlich unstressiger ist und zum anderen natürlich einen mega Blick auf diese Küste halt eröffnet. Ne? Also das alte Thema Fähre fahren, touristische Bootstour ersetzen sozusagen.
Genau.
Leute, die richtig steil gehen wollen, können sich auch selber ein Boot mieten. Das machen tatsächlich relativ viele Leute da. Also du kannst dafür, weiß ich, zwischen 100 und 300 Eisen oder so oder Euro kannst du, da ich einmal kurz wie Multimillionär halt so fühlen und mit so einem Boot rumfahren. Ich meine auch, dass man nicht immer einen Bootsführerschein braucht. Informiert euch da. Aber auch mega spannend.
Ne? Also ich, wenn ich unten bin, fahre ich ja immer mit George mit. Und
Clooney,
mit George Clooney.
Ja, klar.
Ja, ich fahre immer mit George Clooney und er hat ja eine bezaubernde Frau. Ne? Wir sind ja so.
Die macht guten Kaffee, ne?
Die macht echten, die macht ein 1A Cappuccino.
Ja,
das finde ich immer super. Und dann sind wir da auf dem Boot und dann kommen auch noch andere halt Promis vorbei. Und Amal sagt er auch manchmal einfach zu George, George, hol jetzt einfach noch einen Aperol Spritz bitte für alle und und dann schippern wir so entlang.
Dann macht der George dann auch. Dem ist es auch wichtig, dass wir mit ihm rumhängen. Das ist klar. Ich möchte, während du von George träumst, nochmal kurz sagen, hier Stichwort Zeit, ne, also Reisezeit. Wir haben das unbewusst recht richtig gemacht, weil, wie gesagt, Sommer, klar, Hauptsaison. Winter wäre eigentlich total reizvoll, ist aber fast alles zu. Frühling und Herbst sind tatsächlich die Lösung. Frühling natürlich auch, weil alles blüht. Herbst natürlich auch nochmal interessant wegen Essen, weil es halt Pilze und Trüffel da auch in der Gegend zumindest so gibt, Kastanien und so. Und das sind so, da ist das Meer auch noch warm. Also nehmt dieses Frühjahr, Herbst, wenn ihr im Sommer da seid, auch nicht so schlimm, aber das ist nochmal ein bisschen entspannter. Und wenn ihr dann halt an diese Sachen denkt, dass ihr vielleicht noch in die Zeit kommt, wo die Fähren dann halt noch fahren zwischen den Orten oder die Busse relativ entspannt durchkommen, dann seid ihr noch ein Stück näher an der perfekten Erfahrung dran. Eine Info noch zu den Fähren, die fahren tatsächlich zwischen den großen Orten, also Neapel und Amalfi, fahren die das ganze Jahr. Also ihr könnt theoretisch von Neapel, hätten wir mit der Fähre nach Amalfi fahren können. Das, was ich auch ganz interessant fand.
So, ne? Ja, super. Ja, ja und noch ein Pro-Tipp, ne, wenn ihr auf Amalfi-Zitronen steht. Wir haben immer noch keine. Das heißt, wir sind echt schon lange unterwegs und sind an den ersten zwei Ständen vorbeigefahren.
Ja.
Und auch in Ravello haben wir keine gefunden. Wir konnten halt unten an der Straße, weil wir im Auto unterwegs waren, nicht überall anhalten.
Nee, tatsächlich. Wo wir dann angehalten haben, ist Positano dann, einer der legendären Orte dort, an der Amalfi-Küste. Knapp 4000 Einwohner, glaube ich. Da ist es tatsächlich so ein Ort, der... Also, ne, wie gesagt, der Ort Amalfi fährt man praktisch unten am Strand lang. Positano haben wir oben gehalten und hatten die Stadt praktisch unter uns. So.
Also das ist ja auch so abgefahren. Also das ist ja quasi so eine vertikale Stadt. Ne?
Ja.
Die geht vertikal den Berg einfach so rauf. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also der Anblick, wenn du da so drauf guckst, auch vom Auto aus, das ist schon halt abgefahren. Man kennt es vielleicht von Bildern. Alles ist steil, ne? Steile Straßen, enge Gassen. Allein der Anblick, wenn du drauf zufährst, wow.
Das ist halt so, diese wunderschönen Küstenklippen sind so besprenkelt mit diesen Häusern, die halt alle mal weiß, mal gelb, mal orangen, irgendwie also diese
Pastellfarben,
Wände.
Pastellfarben.
Ja, alles so. Und dann halt so leicht gesund verwachsen. Das sieht alles ganz beschaulich aus, ganz niedlich. Und das wächst so den... Klippen sozusagen den Berg so ein bisschen hoch und sammelt sich natürlich unten am Strand. Und als wir dann halt aus dem Auto ausgestiegen sind und da runter sind, hieß es natürlich erstmal wieder Treppen, 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 in dem Fall runter. Und dann auch so, wie du schon sagtest, diese schmalen Wege. Weißt du noch, wir sind da manchmal irgendwie eine Treppe runtergekommen, da standen wir direkt vor irgendeiner wunderschönen Haustür, die aussah wie ein Gemälde. Mhm. Du hast da noch ein Foto von mir, so eine gelbe Wand.
Ja.
Dann gehst du um eine andere Ecke, dann siehst du das Meer, gehst wie ferngesteuert durch so eine Mauer, also nicht durch eine Mauer, aber durch so eine Maueröffnung durch und dann stehst du auf einmal auf der Terrasse vom Restaurant. Oder du entdeckst ein Instagram in so einer Gasse und denkst, ja, Alter, genau da machst du jetzt ein Bild.
Weil es ist halt wirklich romantisch. Also du hast romantische Ecken da, verwinkelte Gästchen, überall Blumenkästen voller bunter Blumen und dann wie du sagst, dann diese kleinen Terrassen, Balkone, Vorsprünge, Acker und du schlägst dich da halt so durch, nach unten. Ne? Also wir sind erstmal runtergelaufen, das war ganz angenehm. Da oben war es auch noch relativ ruhig. Es kam uns zu der Zeit, wo wir da waren, so dann am späten Nachmittag gegen Abend, war dann so richtig nach oben nichts los. Also ich dachte, ach, ist doch gar nicht so voll, ist doch gar nicht so viel hier los. Ne? Erstmal.
Ja, es ist ja das ist ja das Interessante, weil ich habe da wir haben unten angekommen, haben wir ein Eis gegessen, natürlich, Belohnungsprinzip. Und ich war natürlich wieder als erster fertig und bin dann ja noch losgezogen, um Zitronen zu suchen. Und habe dann ja in den Läden da nichts gefunden und habe mit einer Frau gesprochen, so einem Souvenirladen, die auch meinte, genau das, was du da so angedeutet hast, dass unten im Ortskern wohnen nicht mehr viele Leute aus der Gegend. Das ist halt touristisch das meiste genutzt, sag ich mal, vermietet oder so. Alles in beschaulicher Form, aber es ist halt nicht von Ansässigen sozusagen bewohnt. Die wohnen halt ein bisschen weiter oben. Aber erstmal kommen wir da unten an, kommen halt an diesem Strand an, das habe ich ganz vergessen. Und ich weiß noch, wir sind da runter und runter geht es dann ja noch von der Anstrengung, braucht natürlich trotzdem das Eis. Und standen so am Strand. Und ich weiß noch, als wir uns da umdrehten, wie krass das von unten auch aussah. Weil wir es halt mit dem Auto ja um die Ecke kommend an den Felsen so sozusagen gesehen haben aus der Ferne, wie schön diese Stadt ist. Und dann stehst du unten an diesem Strand und auch da wieder, ne, dieses perfekte italienische Strandtreiben. Weißt du, dieser gestreifte Sonnenschirm, der leicht dunklere Sand, die zumindest teils schönen Leute, wir haben den Schnitt natürlich gesenkt. Alles gibt's nur einmal, weil es so klein und beschaulich ist. Also das Restaurant am Strand, die Eisdiele, die Bar. Mm. Und alles wirkte so, wir hatten dieses Bild im Kopf beinahe von, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gesagt so, eigentlich ist das so der perfekte Ort für eine Teenie-Liebeskomödie. Also so, ja. Weißt du, so der Teenager, der in so einer heilen Welt ist, in so einer kleinen italienischen Traumwelt, so eine abgeschlossene Bucht und na klar, touristisch, aber als Teenie ist einem das egal, weil man hat Spaß, man hat die Zeit seines Lebens in so einer kleinen Enklave, Sicherheit, Schönheit, Eis, vielleicht sogar die erste Liebe oder so, das schöne Leben, der Dolce Vita. So ein
Küsschen, ja.
Und es war wieder so eine perfekte Szenerie, wo du ganze Spielfilme drehen kannst.
Aber für mich war es zu perfekt. Also das ist das, wo ich dann, und wir waren da Ende April zum 100. Mal und nicht halt wirklich in der Hochsaison. Also ich glaube, als Teenager hätte ich es auch toll gefunden, aber ich fand gerade Positano, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin heilfroh, dass wir uns angeguckt haben. Aber das wäre für mich jetzt kein Ort, wo ich eine Woche bleiben möchte, weil das dann wirklich wie so eine Art, es wirkt, es ist so perfekt, dass es fast schon weh tut. Mhm. Aber dadurch, dass es dann so voll ist, so viele Leute da sind und dass dann, dass du weißt, das ist einfach wie ein touristisches Ressort. Ne? Das ist wie ein, also das ist wie ein großes Hotel, wie ein Ferienpark. Ich will gar nicht judgen oder so oder irgendwie, aber es waren auch so, es war auf einmal, das war in Ravello und so, wo wir sonst überall waren, da war in Positano irgendwie so ein anderer Schlag Menschen halt auch. Ne? Also vielleicht waren wir einfach nur neidisch und beleidigt, weil wir nicht so schön sind, aber es waren halt sehr, sehr viel junge Amerikaner da, die alle perfekt gestylt waren und sich da auch so ein bisschen angepasst haben an das. Und dieses normalerweise, was ich in Italien sehr, sehr schätze, schon gut angezogen, aber halt dann auch legere und dieses locker leichte, das ging mir da, mir persönlich so ein bisschen verloren da. Das war mir so ein bisschen zu angespannt, ein bisschen zu, jetzt sind wir da und machen ein Bild. Ne, und entsprechen auch dem Bild. Jeder ist ja anders. Für mich war es total super, das mal gesehen zu haben. Ich hatte jetzt aber nicht so das, was ich so normal fast immer habe an so schönen Orten, das Bedürfnis, wow, wir setzen uns jetzt dahin, wir trinken tollen italienischen Weißwein oder ein Rosé, essen und schlagen uns voll mit Dingen und beobachten das. Ich fand es ein bisschen drüber und too much.
Ja, also ich hab witzigerweise, als wir dann hochstiegen, was gefühlt irgendwie 8,5 Stunden dauerte, als wir die Treppen alle wieder hochgegangen sind, habe ich
ja bei dir. Ich habe ja oben 8 Stunden auf euch gewartet.
Genau, ne? Ja, so war es ja. Du bist natürlich auf einem Bein da hochgesprungen und ich wurde dann gebracht. Da habe ich dann auch so witzigerweise, jetzt wo du sagst, so aus Erinnerung, war glaube ich auch so ein Wanderer, der so eine Treppe runterkam und ich dachte so, warum, wenn man diesen mondänen Ort, wie du es gesagt hast, nicht mal anders erleben will, warum wandert man nicht eine Woche lang und pennt jede Nacht in einem anderen Ort? Dass du da überall mal so eindippst, das wäre so ein alternativer Weg dadurch. Oder man nimmt halt den Bus. Oder, und man muss, ich gebe es ja offen zu, Moped ist eine super Art und Weise, da durchzufahren. Keine Diskussion, kein Parkplatzproblem, alles. Das wäre richtig gewesen, Michael, wenn ich nicht so ein Opfer wäre. So, das muss ich ja noch zugestehen.
Da will ich dir gar nicht widersprechen. Nee,
das lassen wir einfach mal so stehen. aber dieses Wandern, ich glaube, dass diese Orte auch nochmal ganz anders aussehen, wenn du völlig verschwitzt da dann von oben ins Tal sozusagen kommst und so. Also ich stimme dir in dem Sinne zu. Was aber witzigerweise, als wir dann wieder Richtung Auto kamen und Positano dann erstmal über die Treppen verlassen haben, passiert ist, ist tatsächlich, die Schenkel brannten, ne, wohlgemerkt. Wir sind irgendwann wieder in diese Gegend gekommen, wo so ein bisschen mehr Einheimische auch waren. Und was fanden wir? Und jetzt kommen wir fast zum Höhepunkt meines Lebens. Wir haben tatsächlich in einer Kurve, in dieser normalen Gegend, einen kleinen Laden gefunden, einen Lebensmittelladen mit ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ein bisschen Keks, ein bisschen Wein und Zitronen.
Amalfi-Zitronen.
Leute, wir haben sie doch noch gefunden.
Ja, die lagen echt toll in der Hand. Also, weil die dann auch so groß sind, ne? Und dann riechen die. Das riecht halt wie eine Amalfi-Zitrone. Das hat so einen ganz eigenen Geruch. Ja, und da haben wir Amalfi-Zitronen in unsere Backpacks gepackt.
Doch noch. Nach der Dramatik, die wir hatten, wir dachten, wir kriegen schon keine mehr. Ich möchte, wenn es für dich okay ist, Michi, würde ich jetzt nämlich noch diesen einen Geheimtipp dieses anderen Ortes, der so ein paar Kilometer weg ist, würde ich gerne noch
schauen. Ja,
ne? Ist es fein für dich?
Auf jeden Fall. Ne? Ja, es ist alles fein für dich. Also wir sind gleich noch ein paar Minuten in Pompeji, weil das will ich euch auch ans Herz legen. Aber vorher noch diesen einen ganz besonderen Ort.
Ja. Es ist so, tatsächlich, wir bewegen uns, wie gesagt, ihr stellt euch zwei glückliche Menschen mit drei dicken Zitronen im Auto vor, die gerade so die Amalfi-Küste erlebt haben und beseelt sind und auch voller Erkenntnisse, wie ihr gemerkt habt. Und wir fahren, ach, das ist nicht weit, 20 Minuten oder so gefühlt durch die Berge durch, als auf die andere Seite dieser Halbinsel so rennt. Und der Ort, in dem wir fahren, heißt so, oder ist nach dieser Insel, Halbinsel benannt, der heißt Sorrento. Hat um die 16.000 Einwohner am Golf von Neapel, dann also wieder auf der anderen Seite, wo wir ins Gebirge reingefahren sind. Und wir kommen in dieses Tal, also fahren in dieses etwas, da ist ja dann wieder mehr Platz, wie ihr vielleicht erinnert, runter in dieses Tal. Die Sonne geht gerade unter und sehr schönes Licht. Also die Landschaft öffnet sich wieder, das Orange taucht so ein bisschen auf am Himmel und alles entspannt sich so ein bisschen, muss ich sagen, doch nach dieser sehr eng und platzarm Amalfi-Küste. Und der erste Kontakt mit Sorrento, weiß ich noch ganz genau, ist halt eigentlich endlich mal eine normale Kleinstadt. Also halt ein normaler Ortskern. Ich glaube, da war sogar ein Kreisverkehr, ein Alltagsgeschäfte. Also einfach Alltag, italienischer Alltag. Ein paar Mopeds fahren rum irgendwie und es ist alles, es liegt extrem günstig. Das merken wir sofort, als wir auf die Karte gucken. Aber ein paar Minuten später haben wir dann festgestellt, es liegt nicht nur gut, es ist auch noch verdammt schön. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Tipp-Charakter dieser Geschichte. Sorrento liegt an so schwarzen Steilklippen, die so 50 Meter über Meer liegen. Und das heißt, du hast an der Küste, an dieser Promenade, da wo wir dann gehalten haben, einen unglaublichen schönen Blick aufs Meer. Du siehst die Insel Capri, die nur 5 Kilometer entfernt ist, natürlich mit einer Fähre zu erreichen. Du kommst nach Ischia und Procida, ne, so spricht man es aus, glaube ich.
Procida.
Die anderen Inseln vor Neapel kommst du auch mit einer Fähre. Du kommst auch an die Amalfi-Küste mit einer Fähre und es fährt ein Regionalzug Richtung Pompeji und dann auch weiter nach Neapel. Das heißt, es liegt praktisch und es ist wirklich, wirklich schön. Wir saßen auf einem Balkon, als die Sonne dann wirklich schon fast so den Himmel fast in Violett tauchte, haben diesen Blick auf den Golf von Neapel gehabt, auf den wunderschönen Vesuv, wussten, die Amalfi-Küste ist ganz nah. Um Sorrento rum gibt es so viele schöne Sachen. Traumhafte Täler, kristallklare Buchten, all das, was man sich von dieser Gegend verspricht.
Und auch der Ort hat ja auch bezaubernde Gassen. Es fehlt halt so ein bisschen dieser Glamour-Faktor. Das fand ich aber ja ganz, ganz gut. Ja. Also jetzt nichts gegen George und Amal. Ja. Nehmt mich wieder mit, wenn ihr das hört. Aber trotzdem hat das so ein bisschen was Bodenständiges und was Praktisches einfach zu La Dolce Vita zusätzlich dazu. Also ich fand die Mischung und als Ausgangspunkt fand ich das perfekt.
Perfekt. Perfekte Erkenntnis tatsächlich, dass es in alle Richtungen easy geht und man konnte auch wieder, und das ist ja in Italien so schön, egal wie der Tag ist, du isst wie ein König, wenn du willst. Wir haben da Sachen gegessen, Leute.
Oder eine Königin.
Ja. Alter, ich hab Ravioli mit Ricotta und Zitronenschale, experimenteller Kram, Oktopus, Carpaccio und so weiter, aber auch das Schönste war wirklich dieses, ich habe ein Dessert gegessen, Leute, das für mich diesen Tag so abgenommen hat. Ich glaube, gefühlt 16 Formen von Zitrone. Irgendwas Cremiges aus Zitrone, so ein bisschen milchig, dann eine Soße aus Zitrone, sehr, sehr, fast sauer, was Knuspriges daraus gemacht, alles auf einem Teller. Nur als ein Beispiel, was geht, allein schon mit diesem einen Ding, mit dieser einen Zitrone, aber auch sonst kulinarisch natürlich Italien, Leute. Das geht in Sorrento auch. Limoncello sowieso, scheiß auf Zahnschmelz, einfach rein damit. Ordentlich Säure. Und es war dieser Blick auf diese Bucht in Sorrento, tatsächlich mit dem Blick auf diesen Golf von Neapel, wo dann so die kleinen Boote dann so auf dem Meer so schaukelten und mit dem Wissen, was so alles in der Nähe ist, war für mich schon auch tatsächlich eine schöne Erkenntnis als Ende dieses Trips, um zu verstehen, dass man das alles haben kann, dass man so ein paar Sachen beachten muss, um es noch ideal zu haben in Sachen Amalfi-Küste, aber auch diese ganze Halbinsel Sorrento und Sorrento selbst als Erweiterung, als perfekter Ausgangspunkt für die Stadt, die Historie, die jetzt noch kurz kommt und die Amalfi-Küste. Ich habe Erkenntnis gewonnen und sehr viel genossen auf diesem Trip. Ja.
An dem Abend hat mein Smartphone gesagt, ich kann nicht mehr, es ist alles zu schön, ich will keine Bilder mehr machen. Also Amalfi-Küste, es ist einfach großartig, es ist kein Geheimtipp, aber man kann spezielle Sachen machen und das finde ich die Kombi aus dem sehr touristischen und vielleicht überlaufenden und dann doch genug Platz, um andere Dinge zu machen. Das fand ich toll. Wir sind eh große Italien-Fans, da können wir ja gar nicht drum rumreden. Und Süditalien hat nochmal so einen ganz speziellen, großartigen Charakter. Und in Kombi mit Ausgangspunkt Sorrento und dann noch Neapel mitnehmen, Amalfi-Küste mitnehmen. Das Hinterland muss auch spannend sein. Das haben wir auch noch auf unsere Liste gepackt für die nächsten Trips. Also Italien kann man ja gar nicht ausreisen. Also ihr wisst, was ich meine, nicht ausreisen, sondern das hört gar nicht auf. So viel Leben hat man gar nicht, um alles toll zu finden. Und du hast natürlich, und das ist nochmal so die kleine Kirsche auf dem Sahnetörtchen, was wir euch da hingestellt haben mit der Amalfiküste, ist natürlich nochmal diese sehr große Nähe zu Pompeji.
Ja.
Ja. Nochmal diese historische Gewalt. Und ganz ehrlich, wir dachten, ach, Pompeji, ja, großer Name. Aber sollen wir das machen? Ausgrabungen, ne? Pompeji, wisst ihr vielleicht, also Pompeji, passiert ist es im Jahr 79. Der Vesuv ist ausgebrochen und hat Pompeji in der Nähe von Neapel verschüttet, ne? Römische Stadt Pompeji verschüttet.
Ja.
Und wir so gedacht, das ist, ne, ist auch ganz bekannte Ausgrabungen, ne, hat man auch oft schon gehört, gibt's schon auch schon sehr, sehr lange, ne, haben wir ja vorhin gelernt. Der Typ, der da in Ravello diese Villa gebaut hat, der hat auch da die Ausgrabung so 1880, 1890 angefangen. Wir haben auch von unserem Kumpel, auch, der heißt auch Jochen, gehört, ach, der war mal als Teenager dann auch irgendwie in den 80ern da oder Anfang 90er und sagte da, als Teenager fand ich es doof da. Und wir so lange überlegt, so.
Ja, alte Steine, ne? Also, es kann ja, auch alte schrecklich Steine. Sein, ja.
Genau, das kann wirklich schrecklich sein, wenn ihr die ganze Zeit zuhören müsst und da darfst nicht schwätzen und so. Wir so, soll man das nicht? Und tatsächlich, wir sind hingefahren nach Pompeji und wir haben es wirklich nicht bereut. Nee. Weil, also es war wirklich überraschend cool.
Ja.
Wir dachten erst so, wir müssen das so ein bisschen abhaken, wenn wir mal da sind. Aber diese Stadt, damals starben da 2000 Menschen in Pompeji, so also vor 2000 Jahren. Das waren die Menschen, die aus der Region da nicht geflohen sind. Also auch vor 2000 Jahren, die Römer waren ja sehr, sehr weit entwickelt, gab es Warnungen vor Ausbrüchen. Und gerade der Vesuv, der immer aktiv war und da war auch schon hier Zeug in der Luft. Also es gab alle möglichen Zeichen, dass der Vulkan, also der Vesuv, dass der bald, dass da was passiert. Manche haben es geglaubt, haben an die Wissenschaft geglaubt, manche halt auch nicht. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema.
Ja, da hat sich nicht so richtig viel getan.
Seit 2000 Jahren hat sich da teilweise nicht so viel getan. Manche Leute sind geblieben, weil sie vielleicht nicht dran geglaubt haben, weil sie vielleicht nicht weg konnten. Also die Gründe können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber dann gab es halt den großen Knall und dann gab es dann einfach mehrere hundert Grad Celsius heiße Lava, so eine pyroklastischen Strom heißt das. Das ist so eine Lawine aus heißer Asche, Gasen und Gesteinsstücken, die dann quasi ganz viele Orte, also nicht nur Pompeji, also einige mehrere Orte dann verschüttet hat. Pompeji ist halt der berühmteste und der auch ein Ort, wo jetzt nicht einmal so ein bisschen was ausgegraben wurde, sondern die haben fast die ganze Stadt ausgegraben und haben das dann auch wieder nachgestellt, ne? Und das ist dann wirklich, wir sind da hingefahren. Da auch noch ein Pro-Tipp. Wir hatten ja noch unseren kleinen Mietwagen mit den zornigen 48 PS. Da war die Strecke gerade und dann kommen wir mal 50 fahren. Und wenn man dann Richtung Pompeji ist, alles super ausgeschildert da unten, weil es halt ja auch touristisch ist. Pro-Tipp, nimmt nicht den ersten Parkplatz, ne? So sehr schnell heißt hier Parkplatz für Pompeji. Nimmt auch nicht den zweiten, dritten, den vierten, den fünften und auch nicht, wenn da steht, ist der angebliche letzte Parkplatz, sondern fahrt schön dem Navi nach, fast bis zum Eingang. Zumindest war das bei uns so in der Vorsaison. Dann hatten wir da einen tollen Parkplatz nahe des Eingangs, weil das Gelände ist einfach groß, es ist halt eine Stadt. Ja, und dann haben wir erst noch ein Espresso getrunken und ein Teilchen gegessen. Ne? Also erstmal so ein irgendwie so ein Quadratmeter großes Teilchen gegessen, weil man frühstückt so. Wir waren früh morgens da. Das war auch, ist auch wieder ein toller Tipp.
Michi, es war das zweite Frühstück. Ne? Ich möchte die Illusion nicht nehmen, aber wir haben auch schon ein Teilchen in der Stadt. Wir haben auch schon ein Teilchen in der Stadt gegessen.
Ja, stimmt. Aber na gut. Stimmt. Ja. Das zweite Frühstück, sehr, sehr wichtig vor dem dritten Frühstück und im Lunch, dass man das zweite Frühstück nicht vergisst, vor allem mit Teilchen und Espresso. Ich will nur sagen, wir haben mit dem, glaube ich, mit dem Polizeipräsidenten, der hat da auch sein Teilchen gegessen zum freien zweiten Frühstück. Ja,
sah wichtig aus.
Ja. Also die Uniform sah sehr, sehr wichtig aus, sehr, sehr lustiger Typ. Alle haben ihn gegrüßt. Also er hatte da wahrscheinlich irgendwie viel zu sagen. Auf jeden Fall sind wir nach diesem zweiten Teilchen, sind wir dann da rein. Das geht völlig problemlos. Wir hatten kein Ticket jetzt vorreserviert, sondern war ein Ticketautomat und ein Bütchen und sind dann da rein und dann läufst du erstmal auf dieses alte Amphitheater zu, beziehungsweise ich glaube, nicht das Amphitheater, sondern quasi dieses alte Stadion. ja. von Pompeji, was da wieder aufgebaut haben. Und das ist, wenn du denkst, das ist 2000 Jahre alt und das steht da wieder aus den alten Steinen. Okay, da denkt man erst so, ja, sowas habe ich vielleicht auch schon mal gesehen. Vielleicht war ich schon mal in Verona oder in Rom.
Ne? Oder du bist von der Seite vollgelabert von mir, der sagt, hier haben Pink Floyd mal einen Live-Musikfilm gedreht. Nämlich yep. Pink Floyd live in Pompeji. Ich wollte es nur kurz sagen, das wissen manche Leute, die Pink Floyd mögen, auch gerne. Das ist ein legendärer Konzertfilm, der in Pompeji gedreht wurde. Aber wollte ich nur kurz reinrufen.
Ja, und ich will gar nicht so ganz in die Tiefe gehen und das jetzt so breit treten, weil es ist einfach fantastisch, wie das aufgebaut ist, wie das renoviert ist, wiederhergestellt ist, weil man tatsächlich das Gefühl kriegt, und das war das erste Mal, und ich war auch schon in Rom und ich war auch schon in Xanten, ne, wo die Römer waren, und ich gucke mir das immer gerne an, ich finde das immer total spannend, immer auch die Vorstellung, wie weit die vor 2000 Jahren waren. Zwar nicht immer fair und nett, aber halt weit. Und da hatte ich so, als ich da durch diese Straßen gelaufen bin, wo wirklich die alten Straßen aufgebaut sind mit den Steinen und den wirklich tiefen Fußgängerüberwegen, Übergängen, ne, wo sie so Steine reingehauen haben, wo dann früher die Räder durch sind, wo gerade noch so, also ein Zebrastreifen, aber nicht gemalt, sondern aus Stein. Ne? Mhm. Stell euch das vor, du hast so eine Steinstraße, links und rechts hast du einen Fußweg, also ein Trottoir, aber auch sehr, sehr hoch. Und dann gibt es aber einen Überweg von links nach rechts, da gehst du nicht über die Straße, sondern gehst du über einen Überweg. Und der ist da auch so reingemauert. Und zwischen den Überweg sind halt so Lücken gelassen, dass du quasi mit der Pferdekutsche, mit Rädern da durch kannst. Ne? Und das alles haben sie halt da wieder aufgebaut und hingestellt. Und das wird auch immer weiter halt erforscht und wissenschaftlich untersucht. Und dann bauen sie halt wieder, wenn sie irgendeine Villa, manchmal finden sie ganze Villen wieder mit Garten und können das dann auch wieder nachbauen. Die haben, also was ich wirklich toll fand, die haben auch so alte Imbissbuden gefunden. Ne? Also sie haben wirklich Imbissbuden ausgegraben, wo du wirklich so siehst, da ist ein Tresen, da gibt es runde Vertiefungen für Warmhaltetöpfe. Ne? Und der, also wirklich so Straßenrestaurants, Streetfood. Ne? Vor 2000 Jahren haben die da die Archäologen, Archäologinnen da rausgeholt. Eine gemauerte Theke und die haben da Fresken drauf gefunden. Ne? Mit Enten und Hühnern drauf. Ne? Wo du genau weißt, ne? Hier gibt's ein halbes Hähnchen für einen Samstagmittag. Bevor man zu Brot und Spiele geht, geht man da vorbei und holt sich ein halbes Hähnchen. Und das ist 2000 Jahre her. Und da haben sie so Tontöpfe gefunden mit Resten von Ziegen, Fischen, Schnecken. Da auch mit Bildern drauf von einem Hund. Und es gibt auch sogar Graffito. Ein Graffiti und Graffitis haben sie gefunden, wo auch noch sowas steht, das ist so das Bekannteste, da steht Nikias, ein schamloser Scheißer. Ne? Das steht über einer kleinen Freske mit einem Hund, ne? Auf Latein natürlich. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr fantastisch, was sie da ausgegraben haben und es macht großen Spaß, da durchzulaufen, das zu entdecken und sich da Zeit zu nehmen. Wir hatten jetzt keine Führung, aber es gibt in allen Sprachen Führungen dadurch und es ist wirklich beeindruckend und ich kann es nur empfehlen. Ich dachte auch, komm, Steine gucken. Am Schluss waren wir da viel, viel länger, als wir dachten. Es ist auch ein wunderschöner Ort mit überall dann auch wieder diese Gärten angelegt. Weinberge, du guckst auf den Vesuv dann wieder, du siehst auch das Gebirge, habe ich vergessen den Namen, Richtung Amalfiküste, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Es liegt ja in so diesem Kessel drin. Also ich war total geflasht.
Ich auch, weil man tatsächlich durch eine Stadt gelaufen ist. Also es war genauso, es war halt, also es war so, ich sag alte Steine, ich sag auch noch nachgebaut. Das sind für mich eigentlich so zwei Worte, die für mich für Langeweile sorgen, ne, wo man dann so diese Geschichte nachempfindet. Und ich konnte mir sehr gut einfach durch ein sehr schlechtes Durchlaufen vorstellen, was das so war. Und da waren so kleine Anhöhen, wo ich dann über die Sache rüber guckte. Dann war halt dieses Amphitheater da oder halt so ein Marktplatz und so. Das war schon cool. Also ich möchte das nicht missen. Und es war genauso, wie du sagtest. Gucken wir da. Wir dachten mal kurz, wir gehen da kurz mal hin. So. Und dann sind wir da halt drauf hängen geblieben, weil das halt immer dann noch die Ecke und die Ecke und die Ecke. Das ist schon cool. Das haben die gut gemacht. Ich finde dieses Treiben um so große Ausgrabungsstätten auch immer ganz interessant, weil eben diese Infrastruktur mit Parkplätzen, mit Cafés da drumherum und so. Es ist einfach ein wunderschöner Tagestrip, der extrem interessant ist, den man auch in so einem Museum in Neapel noch vertiefen kann. Da gibt es ein Museum, das auch mehr für Hard Facts so sorgt. Aber letztlich da, das zu begehen, das ist vielleicht für Kids auch noch immer interessant. Das ist interessant, weil du einfach durch eine Welt läufst, die es irgendwann mal gab und bizarrerweise auch noch sehr schlüssig noch erhalten ist und wiederhergestellt ist. Also definitiv, also so ein wunderschöner historischer Block, den man so in so einen Urlaub einbauen kann auf der Ecke.
Ja, und wie gesagt, da ist auch Bewegung drin. Also selbst wenn man mal wie unser Kumpel Jochen vor 30 Jahren oder 40 Jahren da mal war, als Teenager, oder sagt, nö, das war langweilig. Die forschen da immer noch, ne? Also wir sind jetzt im Jahr 2022. Vor ein paar Wochen habe ich die Meldung gelesen, dass die jetzt DNA entschlüsselt haben von jemandem, der da verschütt gegangen ist, da in Pompeji. Ne? Also dadurch, dass ja diese Art Lava da drüber ist, sind quasi diese Menschen, die da gestorben sind, teilweise gut erhalten. Und die konnten jetzt bei jemandem herausfinden, dass einer von diesen verschütteten Menschen da über die DNA oder Teile von DNA, dass der Mensch wahrscheinlich aus Sardinien stammt, also von der Insel Sardinien, von der italienischen, und dass er Vorfahren im heutigen Iran hat, ne, und dass wahrscheinlich seine Vorfahren irgendwie über Persien, Anatolien nach Europa gekommen sind, dann nach Süditalien, und er direkt quasi Vorfahren dann in Sardinien hatte. Also da passiert auch viel, und in den nächsten Jahren wird da noch mehr passieren, weil man jetzt immer mehr da entschlüsseln kann. Hoch, hoch spannend, gerade in Kombi, was du auch sagst, Jochen, mit diesem archäologischen Museum in Neapel. So, und da schließt sich auch der Kreis, weil diese Folge, die Amalfi-Folge, wenn er die Neapel-Folge noch nicht gehört hat, dann passt das wunderbar zusammen. Mhm. Es schließt sich auch der Kreis, weil wir Zitronen mit nach Hause bringen konnten.
Ja.
Und es schließt sich einfach der Kreis, dass wir immer wieder feststellen müssen, egal wie, wo und wann wir Italien bereisen, dass es wirklich eine der wohl spannendsten Reiseorte dieser Welt ist.
Ja, es hat alles. Es hat Geschichte, Lebensqualität, Kulinarik, Schönheit. Das ist einfach toll.
Ja.
Danke, dass wir das erleben durften, wem auch immer ich das jetzt gerade sage, weiß ich nicht genau. Aber danke.
Sie lassen uns rein.
Danke. danke, dass ihr mitgekommen seid auf diese Reise. Wir hoffen, wir konnten euch dieses ikonische Reiseziel Amalfi-Küste mit ein paar Tipps auch näher bringen, wie ihr dieses Ziel am besten erleben könnt. Auch wie gesagt, geht wandern, Leute, und fahrt Boot und so, aber auch noch andere Sachen. Dann, wie gesagt, Pompeji und Neapel ist eine wunderschöne Erweiterung für das Ganze. Ja, so viel dazu. Und gegen Ende dieser Folge kennt. Das haben wir immer noch so ein paar Tipps. Ein Tipp ist, würde ich mal einfach sagen, spektakulär. Mhm. Denn wir werden Ende August 2022, in diesem Jahr befinden wir uns gerade, Ende August werden wir auftreten in Berlin mit Farin Urlaub, dem Sänger von Die Ärzte und natürlich auch dem Solokünstler, der natürlich sich auch schon teilweise jetzt einen Namen gemacht hat als Fotograf. Der reist ja extrem viel und sehr spannend. Ihr kennt unsere Folge mit Farin Urlaub vielleicht, die wir mal gemacht haben. Wenn nicht, hört sie euch bitte an, nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Also eine haben wir schon gemacht, und jetzt haben wir uns entschlossen zu dritt, dass wir nochmal auftreten, weil er aus einem afrikanischen Land unglaubliche Bilder mitgebracht hat, das er bereist hat. Und das können wir niemandem vorenthalten, das sollte er auch nicht tun. Deshalb haben wir zu dritt uns gar nicht aufzutreten bei einem Auftritt, bei dem er diese Bilder zeigt und wahnsinnig spannende Geschichten über sich als Reisenden, über diese Reise durch Afrika berichtet. Und wir dürfen dabei sein, sind sehr glücklich, sehr stolz darauf. Und das Ganze findet Ende August in Berlin statt. Alle Infos findet ihr auf unserem Blog. Die kriegt ihr auch in unserem Newsletter, wenn ihr den abonniert. Da sind wir gleich schon beim nächsten Punkt. Mhm. Also wir haben nämlich einen Newsletter, einen Reisen-Reisen-Newsletter, der besonders dem Michi am Herzen liegt, der sehr viel Energie in den letzten Wochen da reingesetzt hat und der auch wirklich toll geworden ist.
Ja, das ist ein Newsletter-Magazin. Wir überlegen ja auch immer, wie wir euch zusätzlich zu diesen Hauptfolgen, die zweimal im Monat kommen, noch ein bisschen mehr die Reisen-Reisen-Welt vorstellen können, euch noch ein paar Zusatzinfos geben können. Und da ist uns einfach ganz spontan sowas ganz, ganz Neues eingefallen, Newsletter. Wir sind aber nicht late to the party, sondern wir versuchen diesen Newsletter jetzt nicht einfach nur so Adressen zu sammeln, sondern wir sehen Reisen ja als Community und probieren ja immer wieder neue Side-Produkte aus und hoffen halt, dass wir über den Newsletter euch das alles ein bisschen näher bringen können, Informationen bringen können zu sowas zum Beispiel wie den Auftritt mit Farin, und haben aber noch mehr Wert, also Julia, Pia und Irina aus unserem Reisen-Reisenteam, wir haben da alle jetzt dran gesessen, es gibt immer noch einen Liebling des Monats und einen philosophischen Text. Du bist auch irgendwann mein Liebling des Monats, auf jeden Fall. Wenn es keiner mehr einfällt, dann bist du es.
Danke.
Ja, also meldet euch an, kommt so regelmäßig, unregelmäßig oder unregelmäßig, regelmäßig. Wir sind uns nicht so sicher. Aber wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet. Schadet nichts, und ihr werdet auch nicht tagtäglich voll gespammt.
Nein, nein, nein.
Wir spammen euch höchstens voll mit... Hörst du es, Jochen?
Ah, ja, alles klar. Alles
ja,
klar.
Wir haben jetzt ja auch Merch. Wir mögen unsere eigenen Reisen-Reisentassen so sehr. Und wenn ihr auch Bock habt, die vierte Mahlzeit... wir stehen ja sehr auf, habt ihr schon gemerkt, auf Teilchen, auf Kuchen und sowas. Und zur vierten Mahlzeit passt wunderbar. Unsere Reisentasse aus Emaille ist wunderbar ein Backpack für unterwegs. Man kann seinen Tee, seinen Kaffee oder auch was mit Schuss draus trinken. Wie ihr wollt, alle Infos auch bei uns auf dem Blog.
Genau, genau.
Wolltest du mich jetzt unterbrechen oder was?
Nee, ich hatte so.
Willst du hier so eine schlechte Stimmung machen?
Ach was, ich wollte dir doch nur helfen. Ich wollte nur ergänzen, genau, da findet ihr alles. Also auch zum Newsletter. Ihr könnt euch da zum Newsletter anmelden. Ihr findet alles zum feinen Urlaubauftritt, zu den Tassen, wie ihr sie bestellen könnt. Und wenn ihr irgendeine Form von Sympathie für uns empfindet, dann bewertet gern diesen Podcast mit gut, empfehlt ihn weiter, schreibt eine Rezension, das hilft uns. Wir sind ein kleiner Laden, das hilft uns immer. Wir brauchen euch, um die Community noch größer zu machen. Wir sind alle vernünftige Reisende und es gibt viele von uns und wir sollten uns alle vielleicht ja auch unter unserem Namen zusammentun und einfach immer mehr werden und auch Tipps austauschen. Teilt uns mit bei Social Media, was ihr denkt über die Amalfi-Küste, über unsere Folgen, was ihr für Reisetipps habt. Wenn ihr aus unserer Tasse was trinkt, wenn ihr Kuchen esst und sagt vierte Mahlzeit, macht einen Hashtag, markiert uns, wir teilen alles. Wir haben Bock auf euch. Wir gehören alle zusammen und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hört uns bald mal wieder. Durfte ich das so sagen, Michi? Ja, ne?
Ja, wir teilen fast alles. Also nicht, wenn ihr, selbst wir haben noch so einen Filter. Ne? Also wir teilen fast alles, was ihr da macht. Ja, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für euer Interesse. Viel Spaß mit den weiteren Folgen und wir hoffen, das hat ein bisschen gefallen. Bilder dazu, wie immer auf Instagram und Facebook. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute euch, wo immer ihr auch seid.
Bis bald.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.